Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Es gibt ja so verschiedene Tests, um künstliche Intelligenz auszutricksen. Vor einer Weile jedenfalls konnte man noch einen beliebigen Chatbot fragen, wie häufig kommt der Buchstabe E im Wort Erdbeere vor, und bekam häufig die Antwort dreimal. Richtig ist natürlich viermal. Oder man konnte KI-generierte Bilder daran erkennen, dass die Anzahl der Finger an den Händen der abgebildeten Person nicht immer so ganz richtig war. Manchmal waren es nur vier oder sechs Finger. Oder ich habe von einer KI-Expertin gehört, die regelmäßig Kurse an Universitäten gibt und mit ihren Studierenden den Test gemacht hat, KIs Bilder generieren zu lassen, die sie nicht schaffen zu generieren. Zum Beispiel war es nicht möglich, zumindest für ihre Studierenden, das Bild einer Milchschnitte zu generieren, weil die KI mit Hilfe ihrer Trainingsdaten so etwas nicht richtig darstellen konnte. Das sind so verschiedene Tests, die sind wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Podcast-Episode schon überholt, weil KI ständig besser wird. Nun kann man sagen, ja, künstliche Intelligenz wird ständig besser, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Oder habt ihr schon mal mit Siri geredet, der vermeintlich künstlich intelligenten Assistentin von Apple? Wenn man zu Siri sagt, zum Beispiel am Vormittag, erinnere mich heute Abend um 20 Uhr an XY, kann es sein, dass Siri antwortet, ich kann dich nicht zu einem Zeitpunkt erinnern, der in der Vergangenheit liegt. Und dann sagt man, aber Siri, wir haben noch gerade Vormittag. Erinnere mich heute Abend um 20 Uhr an, ich kann dich nicht zu einem Zeitpunkt erinnern, der in der Vergangenheit liegt. Sag mal, Siri, hast du mir eigentlich zugehört? Kannst du deine Systemzeit abrufen und mal verstehen, was ich gerade sage? Ich verstehe deine Eingabe nicht. Bitte wiederhole deine Eingabe. Also von künstlicher Intelligenz kann da noch keine Rede sein. Oder um ein noch etwas aktuelleres Beispiel zu nehmen, weil natürlich Apple Siri noch nicht so fürchterlich aktuell ist. Ich höre regelmäßig den KI-Podcast des Bayerischen Rundfunks und da haben die Redakteure, Moderatorinnen und Moderatoren vor einer Weile in der Folge gesagt, dass sie feststellen, dass KI-Modelle zurzeit auch eher schlechter werden, dass bestimmte Funktionen nicht funktionieren und dass man sie beauftragt, bestimmte Dinge zu tun. Und dann sagen sie, ja, wir machen das. Und dann schaut man nochmal nach und der Prozess, der da ans Laufen gebracht werden soll, in dem Fall war es, eine Präsentation zu erstellen, dauert und dauert. Und man fragt nach, was ist denn? Ja, das ist gleich soweit, das ist gleich soweit. Und dann stellt man irgendwann fest, das wird nie fertig werden. Und die Erklärung, die in diesem Podcast geliefert wurde, lautete dann, naja, das liegt am Energiemangel. Durch den Angriff von Amerika auf den Iran und die dadurch eintretende Rohstoffknappheit ist insgesamt Energiemangel eingetreten. Und das wäre jedenfalls eine denkbare Erklärung, dass manche Rechenzentren nicht so gut laufen. Also auch KI braucht RE, damit meine ich nicht den Regionalexpress, sondern reale Energie. Oder noch tiefer gehend könnte man sich auf den Autor und Künstler Ted Chiang berufen, der vor zwei Jahren, das ist natürlich in KI-Zeiten eine Ewigkeit her, der vor zwei Jahren im Jahre 2024 einen einflussreichen Text geschrieben hat mit dem Titel Why AI is never going to make art, also warum künstliche Intelligenz niemals Kunst machen kann. Weil er sagt, natürlich kann man künstlicher Intelligenz den Auftrag geben, ein Kunstwerk zu simulieren, ein Gemälde oder ein Gedicht oder so. Aber er sagt, das, was dabei rauskommt, ist immer mittelmäßig, weil reale Kunst Entscheidungen braucht und nicht mithilfe statistischer Methoden funktioniert. Auch mutige Entscheidungen, die Entscheidung etwas anders zu machen als vorher. Und diese Art von Entscheidung, sagt der Autor dieses Textes, können nur Menschen treffen. Andere dagegen sagen, naja, das sind doch alles nur Rückzugsgefechte. Natürlich kann KI eines Tages alles besser oder vielleicht auch nur fast alles besser. Und so sagen diese Leute, wir sollten uns vielleicht besser darauf einstellen, dass KI möglicherweise demnächst verschiedene Funktionen ersetzen wird. So gibt es eine ganze Reihe von Websites mit dem Titel Wie ersetzbar bin ich eigentlich? Oder auch How replaceable am I? Wie ersetzbar bin ich oder wie ersetzbar ist mein Job mithilfe von künstlicher Intelligenz? Und es gibt sogar Websites, wo man Berufsbezeichnungen oder sogar auch Namen von realen Personen eingeben kann und dann bekommt man eine Prozentwahrscheinlichkeit ausgegeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit deren Tätigkeit eines Tages von KI ersetzt wird. Das ist auch ein kleines bisschen ein trauriges Vergnügen. Und nicht nur das, sagen manche, vielleicht ist dieser Siegeszug der künstlichen Intelligenz auch nur eine weitere Bestätigung dafür, dass wir gar nicht so besonders sind, wir Menschen. Denn man kann, wenn man will, die Geschichte des menschlichen Fortschritts auch als eine Geschichte der Entthronung des Menschen erzählen. Erst dachte man, anders als Tiere haben wir Sprache, Kultur und Wissenschaft. Und dann merkte man, ja, Es gibt Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Kein Tier wird zum Beispiel eine Kantate wie Johann Sebastian Bach komponieren oder kein Tier wird ein Tor erzielen wie Lionel Messi oder Tim Kleindienst. Kein Tier wird eine Komödie drehen, so wie Loriot. Zugleich hat man gemerkt, wir sind aber Teil der Tierwelt. Wir haben die gleiche DNA und einflussreiche Wissenschaftler sagen auch, wir haben möglicherweise die gleichen Ahnen. Passiert das Gleiche möglicherweise auch bei KI? Könnte man fragen. Ne? Erst dachte man, naja, KI kann rechnen, aber nicht schreiben, also jedenfalls keine kreativen Texte verfassen. Aber scheint es doch einigermaßen zu können, mehr oder weniger gut. Erst dachte man, KI kann vielleicht Excel bedienen, aber kein Schach spielen. Aber dann hat man festgestellt, dass auch ein Schachcomputer menschliche Weltmeister besiegen kann. Oder erst dachte man, ja, na gut, KI kann vielleicht Gedichte schreiben, aber KI hat doch kein Bewusstsein, oder? Moment, sagen manche, vielleicht ja doch. Das dachte jedenfalls einer der Tester, eines der ersten LLMs, also der Large Language Models. Das sind die Mechanismen, die digitalen Mechanismen, die im Hintergrund unserer heutigen Chatbots stehen. Der mit diesem Large Language Model lange Gespräche geführt hat und dann irgendwann zu dem Schluss kam, dieses Sprachmodell habe ein Bewusstsein und dann angefangen hat, sich für die Rechte dieses Sprachmodells einzusetzen. Man möge es doch bitte nicht abschalten. Und von diesem großen Tech-Unternehmen wurde dieser Mensch dann irgendwann entlassen, verständlicherweise. Aber sogar die Vordenker von Anthropic, also eines der größten KI-Unternehmen der Gegenwart, die hinter dem KI-Modell Claude stehen, sagen, naja, wir bleiben offen dafür, was KI eines Tages sein wird. Wir wissen noch nicht genau, wie Bewusstsein konstituiert ist und wir glauben es aktuell vielleicht eher nicht, dass KI Bewusstsein hat, aber wer weiß, ja, vielleicht hat es das eines Tages doch. Und zur Sicherheit verfassen wir schon mal eine Ethik für eine KI, die uns eines Tages überflügeln wird, nach dem Motto, sei nett zu den Menschen, denen du überlegen bist. Denn vielleicht, sagen manche Theoretiker jedenfalls, vielleicht ist Bewusstsein ja doch nur inkrementell, also eine Frage des richtigen Maßes oder des richtigen Grades. Vielleicht entsteht Bewusstsein ja doch irgendwann emergent, wenn man nur die Rechenleistung immer und immer weiter erhöht. Sagen manche Menschen. Sage nicht ich. Denn was ist das eigentlich, Bewusstsein? Das Phänomen des menschlichen Bewusstseins wundert Philosophen schon lange. Und ich zitiere an dieser Stelle Colin McGinn, einen analytischen Philosophen der Gegenwart, der übrigens erklärter Atheist ist. Der hat mal Folgendes gesagt. Wie kann bloße Materie Bewusstsein hervorbringen? Wie hat die Evolution das Wasser biologischen Gewebes in den Wein des Bewusstseins umgewandelt? Bewusstsein scheint eine radikale Neuheit im Universum zu sein, die nicht durch die Nachwirkungen des Urknalls vorweggenommen wurde. Wie gelang es ihm also, aus dem Vorangegangenen ins Leben zu treten? Zitat Ende. Mein Vorschlag lautet, Bewusstsein, das ist etwas anderes als eine bestimmte Menge von äußeren Merkmalen. Sondern Bewusstsein, das ist eine innere Qualität. Das ist das, was man in der Philosophie auch die erste Person-Perspektive nennt. Das heißt, nur ich sehe die Welt wie ich. Nur ich sehe die Welt wie ich. Und dazu möchte ich ein Bild verwenden aus der neueren Philosophie von dem Philosophen Frank Jackson, das Gedankenexperiment der farbenblinden Wissenschaftlerin Mary. Und das Gedankenexperiment funktioniert ungefähr folgendermaßen. Da gibt es diese Mary, eine brillante Wissenschaftlerin, die alles über Farben weiß, alle physikalischen Daten, die man über Farben haben kann. Da kennt sie sich so gut aus, wie ein Mensch sich auch nur auskennen kann. Aber, so lautet das Experiment, diese Mary hat ihr ganzes Leben lang bis heute in einem schwarz-weiß gefärbten Raum verbracht und hat immer noch schwarz-weiß gesehen. Und eines Tages verlässt sie diesen Raum und sieht zum ersten Mal die Farbe Rot und Blau. Und gelb und so weiter. Und die Frage lautet jetzt, weiß sie jetzt mehr als vorher? Denn sie wusste ja auch bisher schon alles über Farben. Und jetzt sieht sie zum ersten Mal Farben. Ich vermute, unsere spontane Antwort würde lauten, ja, natürlich weiß sie mehr als vorher, weil sie jetzt die erste Personenperspektive hat. Und kein theoretisches Wissen kann diese persönliche Erfahrung ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser Bewusstsein. Das ist meine Überzeugung. Man kann es simulieren. Künstliche Intelligenz kann so tun, als habe sie Bewusstsein. Sie kann es auch sehr überzeugend tun und das hat manchmal auch einen Nutzen, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz unterhalten kann und bestimmte Dinge mal austesten kann. Aber das heißt nicht, dass künstliche Intelligenz tatsächlich diese erste Personenperspektive hat. Das bleibt ein fundamentaler Unterschied zwischen unserem Bewusstsein und allem, was nur so tut, als sei es Bewusstsein. Was aber sagt das über uns als Menschen aus, dass wir dieses Bewusstsein haben? Denn mit Naturalismus lässt sich das nicht zufriedenstellend erklären. Naturalismus verstehe ich dabei als die Auffassung, dass es nur Materie gibt und nur materielle Gegebenheiten gibt und dass es nichts darüber hinaus gibt und dass man deswegen auch alle geistigen Prozesse auf materielle Prozesse zurückführen kann. So verstehe ich Naturalismus. Und mit dieser Form von Naturalismus kann man Bewusstsein nicht zufriedenstellend erklären. Denn wir haben ja gemerkt, mehr Komplexität nützt nichts. Es nützt nichts, einfach die Menge an Daten zu erhöhen, die Menge an materiellen Prozessen zu erhöhen. Bewusstsein ist etwas fundamental anderes als materielle Prozesse. Was also, wenn es eine andere, eine bessere Erklärung gibt? Das sagt zum Beispiel J.P. Morland, ein Philosoph, mit dem wir am Institut auch in Kontakt sind und den wir schon gelegentlich interviewt haben. Ein sehr schlauer Mensch, der definiert Bewusstsein auch folgendermaßen. Er sagt, Bewusstsein, das ist what you are aware of when you engage in first-person introspection. Also, das ist das, dessen du dir bewusst bist oder dessen du gewahr wirst, wenn du dich befasst mit erster Person Introspektion. Also, wenn du erste Person Introspektion, Innenschau betreibst. Zitat Ende. Und J.P. Morland sagt, dieses Bewusstsein, das kann man so verstehen, dass es besteht aus Mental States, also aus geistigen Zuständen. Geistige Zustände, das sind zum Beispiel Gedanken, Empfindungen oder Überzeugungen. Und Morland sagt nun, solche Mental States sind nicht das gleiche wie körperliche Phänomene. Also sie sind natürlich daran gebunden. Ja, wenn ich einen körperlichen Schmerz zugefügt bekomme, empfinde ich natürlich auch Schmerz. Oder die Erlebnisse, die ich mit meinem Körper mache, die beeinflussen auch meine Gedanken und meine Überzeugungen. Und umgekehrt, die Gedanken, die ich habe, können auch meinen Körper beeinflussen. Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen körperlichen Phänomenen und geistigen Zuständen. Aber das heißt nicht, dass sie identisch sind. Mental States sind an körperliche Prozesse und Phänomene gebunden und es gibt eine Wechselwirkung, aber sie sind nicht darauf reduzierbar. Sie sind nicht das Gleiche. Woher kommt das? Morland sagt, aus seiner Sicht steckt darin ein Argument für Gott, für die Existenz Gottes. Denn Bewusstsein kommt ja anscheinend nicht dadurch zustande, dass man Materie nur besonders geschickt anordnet. Also muss Bewusstsein von außen in den Prozess hineingekommen sein, von einem anderen Bewusstsein. Und da ist Gott ein sehr guter Kandidat, der personale Gott, so wie ihn der christliche Glaube beschreibt, der selber ein Bewusstsein ist. Ein denkender, planender Wille, der Absichten hat und Eigenschaften. Das ist eine sehr gute Erklärung dafür, dass wir Menschen Bewusstsein haben. Und natürlich kann man das diskutieren. Morland redet in dem Buch, aus dem ich gerade zitiert habe, ja von Seele. Und das ist ein Begriff, der in der modernen Philosophie ziemlich aus der Mode gekommen ist. Aber, sagt er, machen wir doch die Gegenprobe. Und überlegen mal, was das hieße, wenn unser Ich doch nur ein rein materielles Objekt wäre. Also nur ein Hirn oder nur ein Körper. Wäre unser Ich ein materielles Objekt, also nur ein Hirn oder ein Körper, dann, so Morland, müssten Beschreibungen aus der dritten Person alles abdecken, was für mich gilt. Das tun sie aber nicht. Also ist das Ich kein materielles Objekt. Noch einmal, wäre unser Ich ein materielles Objekt, also ausschließlich ein Gehirn oder ein Körper, dann müssten Beschreibungen aus der dritten Person, also er macht dieses oder er tut jedes oder ihm widerfährt dieses oder jenes, dann müssten solche Beschreibungen aus der dritten Person alles abdecken, was für uns gilt. Das tun sie aber nicht. Also ist das Ich kein materielles Objekt. Denn die Erfahrungen aus der ersten Person werden mit den Beschreibungen aus der dritten Person nicht abgedeckt. Zitat J.P. Morland, ich bin nicht identisch mit meinem Körper und meinen Bewusstseinszuständen. Vielmehr bin ich das immateriale Selbst, das einen Körper und ein bewusstes geistiges Leben besitzt. Soweit seine These. Meine Frage, was heißt das, wenn das stimmt? Dann heißt das, ich bin ich, auch wenn sich mein Körper wandelt. Denn wäre ich nur Materie, wäre das gar nicht klar. Es gibt ja so diese Volksweisheit, dass sich alle Zellen des Körpers alle 7 Jahre erneuern. Ich habe es nachgeschaut, stimmt nicht ganz so. Alle 7 bis 10 Jahre, kann man sagen, erneuern sich die Zellen des Körpers oder zumindest ein Großteil der Zellen des Körpers erneuern sich. Aber was noch sehr viel wichtiger ist als diese Frage, auch wenn sich noch so viel ändert an meinem Körper, auch wenn mein Körper beschädigt, beeinträchtigt oder sogar reduziert ist, wenn ich mich ändere, dass ich, das sich ändert, bin ich. Also dieses immaterielle Selbst, das an meinen Körper gebunden ist, aber nicht darauf reduzierbar ist, das garantiert auch, dass ich ich bin, auch wenn sich alles andere wandelt. Das ist das Erste. Ich bin ich, auch wenn sich alles andere wandelt und ich habe ein Bewusstsein und kann mit Gott im Gespräch sein. Wenn es nämlich stimmt, das Bewusstsein ist mir von Gott geschenkt und er selbst Bewusstsein ist, dann ist er nicht ein Etwas, sondern ein jemand. Genauso beschreibt ihn die Bibel als einen jemand, der mit Menschen interagiert, mit ihnen im Gespräch ist, der auch verletzlich ist, von Menschen betroffen ist, von menschlichen Verhalten angerührt ist, auch zornig wird, liebend ist, leidenschaftlich liebt und der vor allem Sehnsucht hat nach seinen Geschöpfen, dem etwas fehlt, wenn seine Geschöpfe den Kontakt mit ihm abbrechen. Genauso beschreibt ihn Jesus. Zum Beispiel in dem Gleichnis von der verlorenen Münze, wo Jesus den brisanten Vergleich macht, Gott ist wie eine Frau. Gott ist wie eine Frau, die 10 silberne Münzen hat und diese 10 Münzen sind ja ein und alles. Und eines Tages ist eine verschwunden und sie sucht und sucht, bis sie diese eine Münze wiedergefunden hat. Und dann freut sie sich. Die Pointe dieser Geschichte, dieser Gleichniserzählung ist, genauso empfindet Gott für jeden einzelnen Menschen. Wenn ihm auch nur der Kontakt zu einem Menschen abhanden gekommen ist, dann sucht er nach diesem Menschen, bis er ihn wiedergefunden hat. Also wenn das stimmt, dann habe ich ein Bewusstsein und kann mit Gott im Gespräch sein. Und wenn das stimmt, dann bin ich nicht ersetzbar. Denn es stimmt eben nicht, dass ich nur mein Äußeres bin. Ich bin auch nicht nur meine Funktion und ich bin auch nicht nur das, was andere in mir sehen, sondern ich bin ich. Ich bin kein Zufall. Ich bin gewollt. Woher habe ich das? Das habe ich auch aus der Bibel. In der Bibel, zum Beispiel im Buch an die Epheser, im Brief an die Epheser, schreibt Paulus den erstaunlichen Satz: In Jesus Christus hat Gott uns erwählt, bevor der Grund der Welt gelegt war. In Jesus Christus hat Gott uns erwählt, bevor der Grund der Welt gelegt war. Mir ist schon klar, dass über diesen Vers viel diskutiert wird. Ich verstehe ihn aber vorläufig mal so. Weil Gott ein Gesicht hat, weil Gott sich in Jesus gezeigt hat, habe ich Grund zu der Überzeugung, dass er auch mich freundlich anschaut, dass ich Absicht bin und dass er, noch bevor er irgendetwas anderes in der Welt geschaffen hat, noch bevor er das erste Atom ins Universum gepustet hat, dass er da mich ausgewählt hat und alle anderen Menschen auch, weil er mit jedem Menschen Kontakt haben wollte. Und als er mich schuf und als er sie schuf und euch schuf, die er das Ganze anhört, nahm er seine ganze Kreativität, seine ganze kosmische Fantasie zusammen und sagte, jetzt erschaffe ich etwas Einzigartiges, noch nie dagewesenes. Jetzt erschaffe ich und wir können unseren Namen einsetzen. Vielleicht ahnen wir, was das mit einem Leben macht. Wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wie man das begründen kann, diesen Glauben an diesen Gott, der uns freundlich anschaut und welche Auswirkungen das auf das eigene Lebensgefühl und die Lebensführung hat, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich weitere Podcasts in dieser Reihe anzuhören und vielleicht auch andere Angebote des Instituts wahrzunehmen. Bis hierhin, danke fürs geduldige Zuhören.